Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Dazu gehört heute die Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises. Wir sprechen mit dem Gewinner, dem Historiker Ewald Frieh. Mindestens 40.000 Kulturobjekte wurden zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs aus der Kolonie Kamerun nach Deutschland geschafft. Aber so gut wie nichts davon wird öffentlich gezeigt. Eine Forschergruppe hat deshalb einen Atlas der Abwesenheiten erarbeitet. Antisemitische Steinreliefs wurden im Mittelalter an vielen Kirchen angebracht. Nicht überall distanziert man sich heute gleichermaßen von diesen Schmähplastiken. Wir berichten von der Enthüllung eines Gegendenkmals in Zerbst in Sachsen-Anhalt. 8 Bücher zu Fragen und Debatten unserer Zeit, ausgewählt aus 206 Einreichungen, standen auf der Shortlist für den Deutschen Sachbuchpreis, der 2023 zum dritten Mal vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen wird. In die Endauswahl kamen der Philosoph Omri Böhm und der Historiker Martin Schulze-Wessel. Hanno Sauers Buch über die Erfindung der Moral ging ins Rennen, sowie Judith Kohlenbergers Publikation über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Ich kann nicht alle aufzählen am Abend, aber begründete die Jury ihre Wahl und feierte alle Nominierten wie den Preisträger in der Hamburger Elbphilharmonie. Ewald Frieh ist für sein Buch Ein Hof und 11 Geschwister mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Ich hatte Gelegenheit, kurz nach der Verleihung mit ihm über den stillen Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland zu sprechen. Herr Frieh, ich gratuliere ganz herzlich.
Dankeschön.
Ich habe die Bekanntgabe im Livestream mitverfolgt und war ehrlich gesagt sehr gerührt zu sehen, wie Sie völlig überrascht die Hände über die Augen gelegt haben und sich erst einmal sammeln mussten. Sie sind ja eines der 11 Geschwister, über die Sie geschrieben haben. Konnten Sie Ihren Brüdern und Schwestern schon eine Nachricht schicken?
Es waren ein paar da. Die haben sich Karten gekauft, ohne mich zu informieren, und haben im Publikum gesessen. Und ich habe sie kurz vorher gesehen, dass sie da waren, und hatte auch einen Anruf bekommen und habe hinterher mit ihnen reden können. Denen geht's gut.
Toll. Ihnen hoffentlich auch.
Ja, ja, mir geht's gut. Ich muss mich ein bisschen gewöhnen, aber sonst gut.
Sie sind auf einem Bauernhof im Münsterland aufgewachsen. Der Vater hat Rinder gezüchtet, an den haben Sie heute Abend in der Preisrede auch erinnert. Er, die Mutter und Hilfskräfte versorgten den Hof mit allem, was man auch an Land dazu besaß. Und die Kinder mussten mit anpacken. Was hat Sie bewegt, über Ihre Familie und den bäuerlichen Alltag zu schreiben?
Ich wusste schon länger, dass meine Geschwister sehr unterschiedliche Geschichten über ihre Kindheit erzählen. Und ich habe immer im Kopf gehabt, dass es lohnen könnte, diese unterschiedlichen Geschichten abzugleichen. Und mit der Corona-Pandemie und dem Scheitern eines anderen Projektes, was auf Archivbesuche und Reisen angewiesen war, hatte ich die Zeit, das zu tun. Und dann habe ich meinen Geschwistern eine E-Mail geschrieben und habe ihnen das erklärt. Und dann bin ich bei allen vorbeigefahren, habe sie interviewt, und ich wusste vorher nicht, ob es reicht, ob das Material ausreicht, um so ein Buch zu schreiben. Und dann war aber das, was in diesen kleinen Geschichten steckt, die meine Geschwister erzählen, fand ich sehr eindrücklich, weil es diese Veränderung beschreibt von den 50ern bis Anfang 80er. Und das ist schon beeindruckend, was man aus so kleinen Geschichten, wenn man die in einen größeren Rahmen stellt, heraussehen kann.
Also der größere Rahmen, Sie wollten keine Familiensaga schreiben, sondern, glaube ich, die Umbruchzeit genau verstehen. Wie haben Sie denn die Gespräche, die Sie mit Ihren Geschwistern geführt haben, strukturiert, um diesen Blick zu weiten?
Ich wollte nicht, dass meine Geschwister mir erzählen, wie sie geworden sind, wer sie sind, sondern ich wollte, dass sie mir Geschichten erzählen. Und also bin ich gedanklich mit jedem von denen durch unser Elternhaus gegangen. Was fällt dir zum Herdfeuer ein oder zum Küchentisch? Und wie war das mit der Schweineküche? Und dann habe ich ganz viele Geschichten eingesammelt. Und dann habe ich ein paar Standardfragen gehabt. Große Gefühle, was war großartig, was war traurig? Und solche Standardfragen. Und dann kann man aus den Antworten auf die Standardfragen und aus den sich wandelnden Einzelerzählungen zu bestimmten Räumen, Gegebenheiten, Situationen, kann man etwas machen, kann man eine Geschichte der Veränderung erzählen.
Hat denn Herr Frieh eines Ihrer Geschwister den Hof weitergeführt?
Mein ältester Bruder, der Tradition folgend, hat den Hof übernommen 1972. Anders als in den früheren Generationswechseln unterstützt vom Staat, der eine Beihilfe für den Umbau bewilligt hat und dann auch für das Altenteilerhaus, in dem ich dann meine Zeit nach dem 10. Lebensjahr verbracht habe. Und dann hat mein ältester Bruder diesen Hof geführt, bis er selber in Rente gegangen ist, Mitte der 2000er Jahre. Und seitdem sind die Ländereien und die Stallungen jenseits des Haupthauses verpachtet.
Und wann wussten Sie, dass Sie Ihren Platz woanders suchen würden? Also nicht auf dem Hof, sondern in der Stadt und an der Uni?
Ich wusste immer, dass das nicht mein Platz ist. Ich konnte vieles nicht, was da gemacht wurde, und war wirklich nicht besonders geschickt. Dafür konnte ich lauter Dinge, die man auf dem Hof nicht braucht, also Theater spielen, Gedichte aufsagen, gute Noten in der Schule schreiben, lauter so ein Zeug. Und von daher war mir relativ schnell klar, dass ich ganz woanders hin musste. Nicht, dass ich unbedingt an die Uni musste, aber auf jeden Fall woanders hin. Ich wollte mal Buchhändler in Leer werden. Das habe ich mir mal vorgenommen. Das wäre ein tolles Ziel für mein Leben. Da ist es dann nicht zugekommen. Und meine anderen Geschwister haben im Grunde genommen ähnlich gedacht. Die haben sich auch nach Welten jenseits der Landwirtschaft, ja, was meine Schwestern angeht, gesehnt. Und was meine Brüder angeht, haben sie das pragmatisch angestrebt.
Sie sprechen ja, Herr Frieh, vom stillen Abschied, also von einem wenig Aufregung verursachenden, aber unaufhaltsamen Prozess des Hofsterbens in Deutschland. Wann mussten Höfe bzw. Bauernfamilien in großer Zahl aufgeben und was ging damit verloren?
Dieses Aufgeben vollzieht sich in der Regel beim Generationswechsel. Also wenn der Altbauer den Hof übergibt, dann muss die nächste Generation überlegen, ist das noch was für uns? Und dann wird Ende der 60er, Anfang der 70er in diesem Wandel auf Massentierhaltung häufig umgestellt. Die kleineren Bauern mit weniger Land haben oft schon in den 50er Jahren diese Entscheidung getroffen. Und dann haben die mittleren Bauern, zu denen unser Hof sich gezählt hat, oft noch Land gekauft oder gepachtet und hatten das Gefühl, die Entwicklung ist auf unserer Seite. Es wird besser für uns. Und in den 60ern wurde dann klar, dass die Rentabilitätsgrenze nicht stabil irgendwo ist, sondern immer weiter nach oben geht. So dass man also über einen längeren Zeitraum diese Entscheidung der Hofübergabe hat, je individuell im Generationsumbruch. Was ist verloren gegangen? Eine bäuerliche Sozialform, die in sich geschlossen war, wie bei meinen vier ältesten Geschwistern, Jahrgang 44 bis 1950, die noch Freundinnen und Freunde hatten, die alle aus der Landwirtschaft kamen, die im Reiterverein und in der Landjugend waren und ihre Zukunft letztlich noch von dieser ländlichen Welt her gedacht haben. Und bei den Jüngeren, Jahrgang 54 folgende, wird der Bezugspunkt immer stärker eine Welt jenseits der Landwirtschaft, auch wenn man über Schulen und dann den Sportverein immer mehr mit Leuten konfrontiert ist und die auch interessant findet, die mit Landwirtschaft nichts am Hut haben. Und da verschiebt sich dann Ende der 60er ziemlich viel.
Das heißt, der Umbruch hat aber auch Chancen bereitgehalten.
Genau, das ist mir wichtig, und der stille Abschied erklärt sich auch meiner Ansicht nach mit und vielleicht hauptsächlich daraus, dass mit der Expansion des Wohlfahrtsstaates, mit der Bildungsexpansion in den 60er und 70er Jahren und mit dem Wirtschaftswunder davor Alternativen für diejenigen bereit lagen, die die Landwirtschaft nicht mehr machen wollten. Und so konnte individuell das Resümee gezogen werden, gewonnen zu haben oder Möglichkeiten genutzt zu haben, die statistisch als Verlust, nämlich als Ende eines Hofes auftauchen. Und es ist wichtig, diese beiden Sachen zu verschränken, weil Höfesterben eine einseitig negative Bewertung ist. Ich meine, die Höfe sind gestorben, das ist schon richtig. Aber wenn Sie auf die individuelle Ebene gehen, kriegen Sie jedenfalls einen Teil andere Wertungen.
Ewald Frieh, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen, hat mit seinem bei C.H. Beck erschienenen Buch Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland, den Deutschen Sachbuchpreis 2023 gewonnen. Herr Frieh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend in Hamburg zusammen mit Ihren Geschwistern und den vielen anderen Gästen.
Vielen Dank.
In Berlin hat heute eine dreitägige Konferenz begonnen, auf der die international renommierte Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Germanist und Publizist Albert Guafo zusammen mit einer Projektgruppe die Ergebnisse ihrer Forschung zum kamerunischen Kulturerbe in Deutschland vorstellen und diskutieren. Es ist eine Pionierarbeit, die in Buchform dokumentiert wurde. Ich freue mich sehr, dass Sie, Frau Savoy, noch Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen und von der Arbeit Atlas der Abwesenheiten zu erzählen. Willkommen bei Fazit.
Guten Tag.
Kamerun war mehr als drei Jahrzehnte lang eine Kolonie des Deutschen Kaiserreichs. 1919, nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, gingen dann 4/5 Kameruns an Frankreich und der Rest an England. Trotzdem ist Deutschland der Staat, der die meisten Kulturgüter aus Kamerun in seinen Museen aufbewahrt. Das heißt, in öffentlichen Häusern, nur dass die Öffentlichkeit kein Bewusstsein von dieser enormen Fülle hat. Was haben die Kolonisatoren damals alles aus Kamerun nach Deutschland geschafft?
Das ist eine Frage, die wir vor 2,5 Jahren nicht hätten beantworten können und die erst nach dieser Forschungsarbeit in Kooperation mit der Uni von Chang in Kamerun klar geworden ist, allmählich. Eine erschreckende Tatsache, 40.000 Objekte. Oder Entitäten, besser gesagt, Dinge, sind aus Kamerun in der Kolonialzeit nach Deutschland gekommen. Diese 40.000 sind die, die heute noch in Museen zu finden sind. Vieles ist zerstört worden, sogar im Zweiten Weltkrieg. Und 40.000, das ist fast so viel wie der gesamte Afrika-Bestand des größten ethnologischen Museums in Europa, nämlich des Musée du Quai Branly in Paris. Also enorm viel. Und wir wissen nichts darüber.
Und was sind das für Entitäten, die geplündert oder verkauft wurden?
Es ist eine Vielfalt von Objekten. Sehr viele sind Objekte der Macht, also Throne, Waffen, repräsentative Gegenstände, Zepter, Textilien, die aber nur von Herrscherinnen und Herrschern getragen werden. Und die wurden weggenommen. Zum größten Teil mit Gewalt, um auch die Macht, die damit verbunden war, wegzunehmen. Der Kolonisator kommt mit seiner Armee und versucht, die Region, in die er eindringt, dass sie sich ergeben. Und dazu gehört das Verbrennen auch von Häusern und das Mitnehmen der kostbaren Gegenstände, auch Architekturelemente darin.
Was hier dann in unseren Depots lagert und teils vielleicht auch verkommt, ich erinnere mich an eine große Reportage in der Süddeutschen Zeitung, nachdem der Bericht, den Sie zusammen mit Felvin Sarr 2018 veröffentlicht haben, im Auftrag von Präsident Macron, also die Bestandssichtung, aber auch die Empfehlung zum Umgang mit geraubtem Kulturerbe, da kam diese Reportage auf und man sah, dass vieles einfach nicht sachgemäß gelagert wird. Das heißt, wir haben da sowieso einen Grundwiderspruch. Also es gibt ja rituelle Gegenstände, Statuen, Schmuck, Textilien oder Kostbarkeiten wie Throne zum Beispiel, die aber doch zum Alltag wahrscheinlich gehörten. Und nun sind sie hier. Und was sollen wir mit diesen Alltagsgegenständen eigentlich tun?
Es hat eine gewisse, Sie haben recht, Schizophrenie an sich, denn diese Gegenstände wurden damals zwar vom Militär größtenteils, wie wir während der Forschung anhand von Quellen konkreten herausbekommen konnten, sie wurden vom Militär, aber im Namen der Wissenschaft weggenommen. Und es hieß immer, wir müssen sammeln, weil wir das erforschen wollen. Und tatsächlich, und das ist klar, sehr klar geworden für die Berliner Museen, haben sie seit 100 Jahren nichts daran geforscht. Es hat keine Forschung stattgefunden. Die Objekte, die Bestände, die Entitäten sind nicht publiziert worden. Und man weiß bis heute nicht, was über die etwa 100 Exponate hinaus, die heute zum Beispiel im Humboldt-Forum zu sehen sind, weiß man nichts über die in Berlin 4.905 weiteren, die in Depots unsichtbar sind. Und das gilt für Stuttgart, Hamburg, München etc.
In Europa wurde ja lange Zeit behauptet, dass die Objekte hier gerettet wurden. Also ohne Musualisierung wären sie vielleicht verloren gegangen. Das muss man doch einfach ganz grob in Frage stellen, oder?
Das muss man komplett in Frage stellen. Das sind diese Legitimationsrhetoriken und diese Mittel, um das auch für die Öffentlichkeit auch damals aushaltbar zu machen. Diese unausstehliche Tatsache des eigentlich brutalen Raubs. Und die Arbeiten, die Forschungen, die wir gemacht haben, sind so geartet, dass wir sehr harte Fakten in Archiven gefunden haben, die einfach diese sehr enge Komplizenschaft zwischen Militär, Mission und Museen deutlich macht.
Ist denn koloniales Gut hauptsächlich in ethnologische Museen gegangen aus Kamerun? Also die Museen waren ja so Ende des 19. Jahrhunderts dann auch im Aufbau. Oder auch vieles in Privatbesitz gekommen?
Es ist sehr viel im Privatbesitz. Es ist einiges im Privatbesitz, was in Militärfamilien war und über Generationen hinweg geblieben ist und dann später in den 60ern, 70ern an Museen gegeben wurde. Was absurd ist oder woran man nicht klar denkt, und das wurde im Rahmen der Konferenz des ersten Teiles heute schon deutlich, ist, wir vergessen viel zu oft, dass diese Güter nicht aus Museen kamen, selbstverständlich, sondern Familien und oft Könige, Herrscher weggenommen wurden. Und diese Familien, diese Dynastien gibt es heute noch. Insofern sind sie nicht weise oder nicht lost und haben Familien, die ja, sie zurück in Empfang nehmen könnten.
Und welche Folgen hat das jetzt für die kamerunische Gesellschaft, dass diese Objekte seit über 100 Jahren fehlen?
Es hat unterschiedliche Folgen. Eine davon ist eine Art Amnesie. Man spürt, dass etwas fehlt, aber man kann es nicht benennen. Warum? Weil eben auf der deutschen Seite keine Publikationen stattgefunden haben, aus strategischen Gründen, um, Zitat, keine Begehrlichkeiten zu wecken. Das ist die eine Folge. Die andere ist eine Fokussierung auf einige wenige symbolisch sehr, sehr starke, wichtige Objekte, wie der Thron des Sultan von Bamum in Fumban oder die Statue von Gonzo aus der Community Denso im Humboldt-Forum zum Beispiel oder Stücke in Bremen, in Stuttgart. Und die sind sehr bekannt, die trägt man auf T-Shirts, in den Social Medias wird von ihnen gesprochen. Und diese Diskrepanz zwischen vergessen haben und auch nicht wissen, welche Massen hier sind und Fokussierung und Lust auf die Revitalisierung von einigen weiteren. Das ist die Spannung, in der wir uns momentan bewegen. Es wird sich ändern.
Was für Perspektiven wollen Sie diskutieren auf der Konferenz?
Wir wollen einerseits den Ist-Zustand deutlich machen, denn um zu verstehen, wie viel hier ist, und haben wir lange geforscht. Wir haben ein Buch von 520 Seiten und 51 Karten, 100 Abbildungen veröffentlicht. Und dieser Abschluss ist gleichzeitig ein Beginn. Niemand weiß das. Wir haben es kollaborativ mit dem Team erarbeitet. Wir wissen das nun. Unsere Partner in den Museen wissen das auch. Aber es muss bekannt werden. Das ist ein Teil dessen, was wir an der Konferenz machen. Und andererseits diskutieren wir diese Ergebnisse. Wir diskutieren auch die Fehlerquoten. Wir diskutieren Gattungen von Objekten, die wir nicht berücksichtigt haben, die heute in Naturkundemuseen sind, in Bibliotheken und auch sogenannte, also was man in der deutschen Sprache menschliche Überreste nennt, nämlich Menschen, die in der Kolonialzeit entweder getötet oder ausgegraben wurden, um hier Forschungen an menschlichen Resten zu betreiben, die auch nicht, meistens nicht, gar nicht stattgefunden hat.
Über 40.000 während der Kolonialzeit entwendete Objekte aus Kamerun und, wie wir eben noch gehört haben, auch menschliche Reste lagern unsichtbar in deutschen Museen. Erfasst sind sie im Atlas der Abwesenheiten, den die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy und der Forscher Albert Guafo zusammen mit einer Projektgruppe erstellt haben. Als Buch gedruckt wurde dieses 500-seitige Pionierwerk vom Reimer Mann Verlag. Frau Savoy, ich bedanke mich sehr für den Besuch im Studio.
Ich habe zu danken.
Wir haben eben von den Unsichtbaren in deutschen Depots versteckten gehaltenen Kulturobjekten aus Kamerun gehört. Und ja, wenn man von Kolonialismus spricht, denkt man zuerst an den globalen Süden. Aber es gab ihn auch im Norden. Das Kunsthaus Hamburg schaut in die arktischen Regionen von Norwegen, Schweden und Finnland und zur Halbinsel Kola in Russland. Dort liegt das jahrtausendalte Siedlungsgebiet der Sami, die von nordeuropäischen Ländern kolonisiert wurden. Die Ausstellung Speaking Back versammelt Arbeiten samischer und nicht-samischer Künstler und Künstlerinnen, die sich mit dieser bei uns kaum bekannten Geschichte beschäftigen. Näheres dazu von Annette Schneider.
Mitten im Saal liegt die riesige Baumwurzel eines nordischen Holunders. Sie ist das samische Symbol für die Mutter Erde und ermöglicht die Verbindung zu den Vorfahren und der eigenen Vergangenheit. Doch aus der Erde gerissen ist diese Verbindung brutal gekappt. Es ist eine Metapher dafür, dass die nordeuropäischen Länder die Sami aus ihren uralten Siedlungsgebieten im arktischen Norden vertrieben, um ihre Bodenschätze zu rauben. Dass sie ihre Kultur zerstörten, später ihre Sprache verboten und im 20. Jahrhundert ihre Kinder zwecks Zwangsassimilation in Internate steckten. Und weil all das kaum bekannt ist und die kolonialen Spuren bis nach Hamburg führen, entwickelte Kunsthausleiterin Katja Schröder ein ungewöhnliches Projekt.
Ausgangspunkt für die Ausstellung war die Feststellung, dass es eben den Kolonialismus auch in Europa gegeben hat, aber auch wissenschaftliche Netzwerke, die unter anderem als Grundlage dienten, um das Unrecht zu rechtfertigen oder wissenschaftlich zu manifestieren.
Zwei kleine, unscheinbar wirkende Stickereien zeigen die koloniale Unterdrückung besonders drastisch. Auf der ersten fressen riesige Ratten in einem Zelt schlafende Sami und kriechen danach in deren Betten, Sinnbild der bis heute andauernden Kolonisierung. Auf der zweiten liegen um ein Rundzelt herum Totenschädel und Knochen der Ahnen. Genauso wie im 19. Jahrhundert europäische Wissenschaftler und Abenteurer die Friedhöfe der Sami plünderten und deren Gebeine an Europas ach so zivilisierte Sammler und Museen verkauften. Das Hamburger Museum Mark besitzt die größte Sammlung samischer Objekte in Europa. Dort wird im Herbst eine wissenschaftliche Ausstellung zum Thema folgen, mit Objekten, die für das kulturelle Selbstverständnis der Sami unentbehrlich sind und für die es darum geht, so Katja Schröder,
eine eigene Form zu finden, sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen, die Dinge wieder zugänglich zu machen, das Wissen wieder zugänglich zu machen und lebendig vor allem zu machen und auch klar zu machen, dass das eben eine gegenwärtige, lebendige Kultur ist, der Samen.
Im Kunsthaus Hamburg sind jetzt keine Museumsobjekte zu sehen, sondern aktuelle Videoinstallationen, Wandbilder, Textilcollagen und Fotografien. Sie beschäftigen sich mit der Verbreitung sogenannter Rassentheorien, mit der die europäischen Länder ihr koloniales Handeln legitimierten. Oder mit antikolonialem Widerstand und der Bewahrung und Wiederaneignung zerstörter Traditionen. Und mit dem Raubbau an der Natur. Dabei kann sich eine karge, winterliche Berglandschaft schon mal als gewaltige Abraumhalde von Europas größter Erzmine entpuppen, für deren weitere Ausbeutung eine ganze Stadt der Sami umsiedeln soll, erzählt die finnische Mitkuratorin, Künstlerin und Aktivistin Hanni-Mari Jokinen.
Heutzutage wirkt der Kolonialismus in Sápmi nach. Es gibt immer noch große Interessen von Konzernen, dort die Bodenschätze auszubeuten. Und dadurch verlieren die Sami auch ihre Lebensgrundlage, vor allem die Rentierzüchter.
In einem bewegenden Puppentrickfilm zeigen Annika Dahlsten und Marko Laakso auf 6 großen Bildschirmen die Familiengeschichte von Marko Laakso. Marko Laakso ist Sami. Für ihn sei diese Identität sehr wichtig, übersetzt seine Frau Annika ihn, denn seine Großmutter wurde einst zwangsassimiliert und zur Finnin erklärt. Damit wurde auch Marko kolonisiert. Und?
Als Kind erzählten meine Eltern und Verwandten immer, dass mein Ur-Urgroßvater im Zoo gewesen sei. Ich habe das nie verstanden und es hat mir auch niemand erklärt.
Erst als Marko Annika kennenlernte, begannen die beiden nachzuforschen.
Wir fanden heraus, dass Markos Verwandte 1930 Teil einer Sami-Karawane waren, die von dem Deutschen Franz Dubik organisiert wurde und durch Deutschland tourte, wo sie in Zoos auftrat.
Faszinierend an dem Trickfilm ist, obwohl die Völkerschauen Inbegriff des Rassismus waren, werden die Sami nicht als Opfer dargestellt, denn sie hatten Verträge und erhielten für ihre Performances etwas Geld.
Wir denken, dass die meisten wussten, worauf sie sich einließen. Sie machten sich keine Illusionen, aber sie wollten diese Reise nutzen, um die Welt zu sehen.
Jede einzelne Arbeit dieses ungewöhnlichen Projekts erhält kaum Bekanntes, fordert zur Stellungnahme auf. Damit eröffnet es eine dringend notwendige Diskussion um die verdrängten Folgen des Kolonialismus in Nordeuropa, in der es auch um den künftigen Umgang mit den samischen Objekten im Museum Mark gehen muss. Das finnische Nationalmuseum zum Beispiel gab vor 1,5 Jahren alle seine samischen Objekte zurück.
Und 2018 beschloss Hamburg, sich stadtweit zu dekolonisieren. Annette Schneider berichtete über das Rechercheprojekt des Kunsthauses. Präsent ist die Geschichte der Sami übrigens auch bei der Architekturbiennale in Venedig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedicke.
Angesichts der Probleme im Bildungssystem haben Gewerkschaften, Bildungsverbände, Eltern- und Schülervertretungen wirkungsvolle Investitionen in die Bildung gefordert. Die Gesellschaft erlebe aktuell eine ihrer schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik, heißt es in einem gemeinsamen Appell an den Bund und die Länder. Laut dem Schreiben ist ein sogenanntes Sondervermögen Bildung von mindestens 100 Milliarden Euro für Kitas und Schulen nötig. Dazu sollen jährliche Ausgaben von mindestens 10% des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und Forschung fließen. Außerdem sei ein Staatsvertrag erforderlich, in dem sich alle Bundesländer dazu verpflichten, genügend Lehrkräfte auszubilden und die Studienabschlüsse gegenseitig anzuerkennen. Öffentliche Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Eine entsprechende Verordnung des Landes ist rechtmäßig. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden und damit eine Klage der Gewerkschaft Verdi abgewiesen. Die Gewerkschaft wollte zum Schutz der Angestellten die Öffnung an Sonn- und Feiertagen unterbinden lassen. Das Gericht entschied nun, dass der Einsatz von Arbeitnehmern an diesen Tagen erforderlich sei, weil die Nutzung dieser nicht kommerziellen Orte mit Theatern und Museen vergleichbar sei. Das Gericht ließ die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu. 5 Wissenschaftlerinnen aus Saudi-Arabien, Australien, Venezuela, den USA und Großbritannien sind mit dem internationalen UNESCO L'Oréal-Preis ausgezeichnet worden. Der mit 100.000 Euro dotierte Preis soll auf die Bedeutung von Frauen in der Forschung verweisen, erklärten die L'Oréal-Stiftung und die UNESCO in Paris. Derzeit sei zwar 1/3 aller Forschenden weiblich, aber nur 18% der führenden Posten seien mit Frauen besetzt. In den nationalen Akademien der Wissenschaften seien nur 12% der Mitglieder Frauen. Die UNESCO-L'Oréal-Preise wurden zum 25. Mal verliehen. Neben den Auszeichnungen wurden 15 Stipendien von bis zu 40.000 Euro für Nachwuchsforscherinnen vergeben. In München setzt sich der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel dafür ein, an 3 Ampeln im Stadtteil die Koboldfigur Pumuckl als Ampelmännchen zu verwenden. Damit soll seiner Erfinderin, der Kinderbuchautorin Alice Kaut, ein Andenken gesetzt werden. Wegen der Fernsehfilme spiele die Pumuckl-Figur für das Lehel eine bedeutende Rolle, heißt es in dem fraktionsübergreifenden Antrag. Die Figur werde in Absprache mit der Grafikerin Barbara von Jonsson entwickelt. Ampeln mit speziellen Motiven gibt es bereits in anderen Städten. In Emden etwa Otto Walkes und seine Ottifanten, in Stuttgart das Äffle und das Pferdle und in Mainz die Mainzelmännchen.
Soweit Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten. An mehreren Dutzend evangelischen und katholischen Kirchen in großen Städten wie Nürnberg, Regensburg, Bamberg und Köln, aber auch in kleineren Gemeinden, wurden im Mittelalter antijüdische Reliefs angebracht. Die bekannteste Schmähplastik prangt an der Stadtkirche in der Lutherstadt Württemberg. Ein Rabbiner hebt den Schwanz einer Sau an und schaut ihr in den After. 2 als Juden gekennzeichnete Figuren saugen an ihren Zitzen. Von Stadt zu Stadt wird unterschiedlich mit dem christlichen Erbe umgegangen. Von stummem, sturem Ignorieren über Erklärtafeln bis zur Verhüllung gibt es alles. Auch ins Herbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kann man eine Sau an der Kirchenruine St. Nikolai sehen. Heute ist dort eine Stele enthüllt worden, die sich mit der Schmähplastik auseinandersetzt. Der Architekturhistoriker und Publizist Nikolaus Bernau war bei der Enthüllung dabei. Jetzt ist er bei uns. Nikolaus Bernau, was für ein Gegendenkmal hat der Dessauer Künstler Hans Prager geschaffen?
Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Also unter anderem deswegen, weil er eben aus Dessau kommt, aber in Baden-Württemberg arbeitet. Also es ist so ein gesamtdeutsches Projekt und das passt ja in der Form auch wirklich. Es gab einen Wettbewerb, den die Gemeinde selber ausgeschrieben hat, die auch selber entschieden hat darüber. Also es war ein sehr kommunikatives Projekt, das alleine schon deswegen sehr aufgefallen ist, weil es eben die Stadt selber insgesamt sehr bewegt hat. Und Hans-Joachim Prager hat im Grunde genommen ja einen Würfel mit einer schrägen Oberplatte entwickelt. Und an diesem Würfel steht vorne drauf, die Würde des Menschen ist unantastbar, also der erste Satz des Grundgesetzes. Darunter sind die Namen der zwischen 1933 und 1945 verfolgten, vertriebenen und ermordeten Zerbster Juden. Verzeichnet ist es eben auch wirklich ein lokales Denkmal, was, glaube ich, eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Und darunter steht dann noch, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Also das ist auch so ein bisschen überinstrumentiert, dieses ganze Denkmal. Das muss man schon auch anmerken. Es steht in der Tradition der Denkmäler der 1980er Jahre, vor allen Dingen zum Beispiel in Riedlitschka in Hamburg bei diesem fürchtlichen Soldatendenkmal, dass man aber hat daraus eben wirklich gelernt und etwas Neues gemacht. Und das fand ich das ganz Faszinierende, wie Hans-Joachim Prager mir eben auch erzählt hat.
Das war das Erste, was ich gemalt habe, eine quadratische Form, die nach einer Seite etwas erhöht war. Weil ich diesen Spruch, wir, die wir hier stehen, wir sind, wir denken, wir wirken, zusammen wir gehen, das war eigentlich eine Idee. Und die wollte ich so platzieren, dass sie gelesen werden kann.
Ja, und man kann sie tatsächlich lesen. Es ist wie ein Pult, das auf diese fürchtliche Judensau-Skulptur hinweist. Und da merkt man eben schon, ja, das ist auch sehr gut gedacht, das Ganze.
Ist diese Stele denn ganz in der Nähe der Klosterruine aufgestellt worden?
Sie ist direkt davor. Also die Kirche von St. Nikolai ist die alte Hauptkirche von Zerbst. Da merkt man übrigens, auch Zerbst war eben nicht etwa eine Kleinstadt wie heute, sondern es war eine ganz, ganz wichtige Zentrale, auch für die Reformation später. Es war eine ganz bedeutende Stadt. Es ist eine riesige Kirche, in fantastischer Parlergotik gebaut worden. Etwas sehr Bedeutendes, auch architekturhistorisch. Auch diese Skulptur ist übrigens ästhetisch und künstlerisch durchaus eine sehr herausragende Figur, wie übrigens viele von diesen Skulpturen künstlerisch sehr, sehr qualitätvoll gemacht wurden. Also das ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig sie eben von den Zeiten geschätzt wurden. Und sie steht direkt an der Nordseite des Chorrundes, muss man in dem Falle fast sagen, in einer ja weitgehend devastierten Altstadt. Direkt davor sind dann eben große Plattenbauten gebaut und dann steht diese phänomenale Ruine mittendrin und dann eben dieses kleine Kunstwerk, was sehr, sehr gut auffällt und sie richtig stört, weil man eben den Weg gehen muss, der dort direkt drauf zuführt.
Und warum hat man sich entschieden, die Skulptur durch eine Stele zu ergänzen, anstatt sie ins Museum zu geben?
Ja, letztlich deswegen, weil Zerbst genau die Schlussfolgerung gezogen hat, die alle anderen Städte, die sich mit diesem Thema beschäftigen haben, auch geschlossen haben. Das wird ja immer wieder korportiert, ja, es hat so viele gegeben, die das ins Museum gegeben haben oder dass das überhaupt eine Alternative gewesen ist. Ich habe das ja genau recherchiert, glaube ich, und es gibt bis jetzt keine einzige Stadt, die wirklich ihre Sachen abgenommen hat und ins ein Museum gebracht hat. Die Sachen, die im Museum sind, sind aus ganz anderen Gründen dort gelandet. Und das hat einen einfachen Grund, das hat auch der Kirchenpräsident Jochen Liebig mir nochmal erklärt.
Die Vorstellung, dass man diese Schmähskulpturen demontiert und dann in Museen steckt oder gar in die Keller der Museen, das war ja auch schon mal eine Forderung, scheint mir im Innersten den Gedanken zu haben, aus den Augen, aus dem Sinn. Also wenn es nicht mehr zu sehen ist, dann spielt es keine Rolle mehr. Ich glaube, dass der Umgang, sie zu kontextualisieren, natürlich nichts an der schmähenden Funktion dieser Plastiken ändert. Das ist klar, eine Schmähung bleibt sie, auch wenn sie kommentiert wird. Aber es ist meines Erachtens ein, darf ich sagen, erwachseneres Umgehen damit zu sagen, es soll ärgern, es soll anregen und es soll tatsächlich auch wenn es nicht sofort sichtbar ist, hier zumindest im Kontext der Stadt Zerbst. Es soll ein Ort sein und werden, an dem Menschen sich gerade mit diesen Themen beschäftigen. Und im Verlauf des Jahres gibt es dafür verschiedenste Gelegenheiten, bei denen ich mir vorstelle, dass Menschen hier zusammenkommen.
Ja, und das wird es bestimmt geben. Das ist gerade in Zerbst eben auch sehr spannend, weil es dort im Museum einen Balken gibt von einem Haus vom Markt. Also ein bedeutendes Bürgerhaus gewesen. Bis Ende der 80er Jahre stand das auch. Dieser Balken wurde dann gerettet und ins Museum gebracht. Und die Direktorin Agnes Almuth Griesbach macht dort ein ganz intensives Bildungsprogramm. Das ist super spannend, was man eben damit machen kann. Und sie haben eben auch ein Symbol der bürgerlichen Verwendung von diesem fürchterlichen Skulpturmotiv.
Es gibt ja vergleichbare judenverhöhnende Reliefs in Regensburg, Nürnberg und Brandenburg an der Havel. Gehören die alle zusammen oder sollte man die besser getrennt betrachten?
Nein, man muss sie ganz eindeutig getrennt betrachten. Nicht nur deswegen, weil sie ja in einem zeitlichen Rahmen von etwa 300 bis 400 Jahren entstanden sind, also ganz unterschiedliche Bedingungen gehabt haben. Es ist bis heute bei praktisch keiner Skulptur geklärt, welche Auftraggeber es waren, welche Künstler es waren, welche Bedeutung sie überhaupt haben sollten, welche Bedeutung sie später gehabt haben, welche Rezeptionsgeschichte. Das heißt, was man wirklich merkt, sobald man sich auch nur mit einer von diesen Objekten beschäftigt, es ist ein riesiges Forschungsgebiet, völlig unbearbeitet.
Im Fall von Wittenberg, da müssen wir noch ganz kurz zu sprechen drauf kommen, hat sich ja der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung eingeschaltet und der Stadt mitgeteilt, er werde sich dafür einsetzen, der Lutherstadt den UNESCO-Weltkulturerbe-Status abzuerkennen, wenn die Judensau nicht abgenommen wird, so wie das Fachleute eben fordern. Glauben Sie, dass man in Wittenberg auf Felix Kleins Forderung eingeht?
Nein, und zwar einfach deswegen, weil sie in einer Art und Weise vorgetragen wurde, die praktisch alle Leute, die sich dort damit beschäftigt haben, vor den Kopf stößt. Und es gibt die Autonomie der jeweiligen Gemeinden, die können das selber entscheiden. Und die debattieren da seit 40 Jahren darüber. Die fangen da nicht etwa heute an mit. Es gibt die Erklärungstafel, es gibt ein Denkmal dazu, es gibt eine sehr intensive Auseinandersetzung in der Stadt und es gibt zweifellos, muss man auch sagen, eine sehr komische Debatte teilweise, also nicht komisch, Entschuldigung, sehr seltsame Debatte in Wittenberg, die das völlig versucht zu lokalisieren. Aber das wird man nicht dadurch aufbrechen, dass ein Berliner kommt und den Wittenbergern jetzt erzählt, was sie zu machen haben. Da bin ich absolut sicher. Das wird nach hinten losgehen.
In Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist heute ein Gegendenkmal zur judenfeindlichen Hassbotschaft der mittelalterlichen Plastik an der Klosterruine St. Nikolai enthüllt worden. Nikolaus Berner war dabei. Besten Dank dafür. Viele Kulturinstitutionen im Osten Deutschlands haben eine mehrfach gebrochene Geschichte. Die Übergänge vom Kaiserreich zur Republik, in den Nationalsozialismus, in den Sozialismus und 1990 in das sich wiedervereinigende Deutschland zeugen von Brüchen, aber doch auch von Kontinuitäten. Die Klassikstiftung Weimar stellte heute auf einem Podium die Frage, wie sich ein Nachleben von DDR-Geschichte gegenwärtig noch in Kultur Einrichtungen auswirkt. Unser Thüringen-Landeskorrespondent Henry Bernhard hat die Veranstaltung besucht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wen hat die Stiftung zur Diskussion eingeladen und wo sind Schwerpunkte gesetzt worden?
Die ganze Veranstaltung war sehr weiblich, sowohl auf dem Podium wie auch die Gäste, die dabei saßen, was nebenbei auch der Gesprächskultur sehr gut getan hat. Auf dem Podium saßen dann als Hausherrin die Präsidentin der Klassikstiftung Ulrike Lorenz. Dazu dann Iris Edenheiser vom Deutschen Hygienemuseum in Dresden und Anna Kaminski von der Bundesstiftung Aufarbeitung SED-Diktatur. Letztere hatte natürlich eher einen Blick von außen auf die Institutionen, da die Stiftung Aufarbeitung natürlich erst nach der DDR entstanden ist. Aber sie hat auch schon einen historisierenden Blick auf ihre eigene Stiftung gehabt. Und die Schwerpunkte waren erstmal der Übergang in den 90ern von der DDR ins Vereinigte Deutschland und dann aber auch die Befreiheiten und Beschränkungen der Institutionen und ihrer Akteure in der DDR, auch sehr, sehr unterschiedlich. Und dann noch der Umgang heute mit der DDR-Vergangenheit der verschiedenen Kulturinstitutionen.
Und wie prägt die DDR-Geschichte die Einrichtungen von heute?
Beispiele. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden, was ja in den letzten 20 Jahren immer wieder Furore gemacht hat mit großartigen Ausstellungen, etwa über das Glück oder über das Unperfekte, wurde ja gegründet 1930 als Volksbildungsstätte für Gesundheitspflege. Im Nationalsozialismus wurde dann dort die Rassehygiene propagiert. In der DDR war es dann wieder Volksbildungsstätte, aber eher kein Museum, hatte auch keine eigene Sammlung, aber große Werkstätten, die Objekte produziert haben und in die Welt exportiert haben, etwa den sehr berühmten Gläsernen Mensch. Und 1990 war dann der extreme Bruch. Die Produktion wurde eingestellt. Und die Masse der Mitarbeiter wurde entlassen, entweder weil sie das falsche Profil hatten für die Zukunft oder weil sie als belastet galten. Und nur 70 von 300 blieben. Und es gab ein völlig neues Konzept. Und der Erfolg, muss man sagen, gibt dem Museum recht, zumindest als Institution. Aber auch nun wird wieder auch die Schattenseite in den Blick genommen. Die Entlassung brachte natürlich auch Entwertungen von Berufsbiografien mit sich und damit auch Beschädigungen der Identität der Entlassenen. Und die neue Leiterin des Hygienemuseums in Dresden, die Kulturanthropologin Iris Edenheiser, will sich auch diesen Fragen explizit stärker widmen. Im völligen Gegensatz dazu dann die Klassikstiftung Weimar. Die ist fast unbeschädigt, bis auf ganz wenige Führungsfiguren ins Vereinigte Deutschland gekommen, ohne Evaluation, kaum Entlassungen, ein extremer Sonderfall. Und ein Zeitzeuge, der da war, noch dazu, der sich meldete, Lothar Ehrlich, der war in der DDR der stellvertretende Chef und wurde dann bis 1992 Generaldirektor der Stiftung Weimarer Klassik, begründete das mit der damaligen Wahrnehmung, dass quasi die Kulturnation Deutschland weiter existierte, wenn man den Blick auf Goethe widmete. Also diese bildungsbürgerliche, konservative Semantik wurde in der DDR wenig beschädigt, hat weitergelebt und man sprach 1990 quasi auf Augenhöhe über die gleichen Dinge, wenn man über Goethe redete und konnte sich da verständigen. Das hat quasi die Klassikstiftung oder das Personal auch dann gerettet eigentlich über 1990 hinweg. Und Ulrike Lorenz berichtete dann aber auch von den Schattenseiten, die dadurch später auftauchten.
Nämlich verfestigte Teams, die DDR-Erfahrung unmittelbar reintransferiert hat in eine Umbruchsgesellschaft. Und dadurch konnte eben der Eindruck für eine Evaluierungskommission Anfang der 2000er Jahre entstehen, der sogenannten Strukturkommission, dass die damalige Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen ein erhebliches Personalproblem hat, nämlich verfestigte und überalterte Personalstämme, die letztlich aus der DDR stammten.
Ganz unterschiedliche Institutionengeschichten, also in Dresden und in Weimar, die jetzt dann auch in ihrer Bedeutung für das damals und für das heute erforscht werden sollen.
Ging es denn vor allem um das negative Erbe, also um Belastungen und Altlasten?
Keinesfalls. Es ging auch um die Freiräume, die gerade in den Kulturinstitutionen in der DDR ja da waren, in unterschiedlichem Ausmaß und um die Frage, wer sie wie genutzt hat. Es ging um persönliche Entscheidungen, sich so oder so zu verhalten und eben auch um die Integrationsangebote, die eben auch die sozialistische Gesellschaft ihren Bürgern machte, mitzumachen, unter Kompromissen, aber eben auch dabei zu sein dann. Und es ging um die Möglichkeiten, sich eine Nische zu suchen. Und das erzählte dann Anna Kaminski auch sehr interessant von der Stiftung Aufarbeitung SED-Diktatur. Wenn sie mal auf die Inhalte der von ihr inzwischen 1500 geförderten Projekte schaut in den letzten Jahren.
Also in den ersten Jahren standen ganz stark Forschungen zu Strukturfragen. Wie hat diese Diktatur funktioniert? Welche Institutionen gab es? Aber es kam auch ganz schnell das Thema auf Eigensinn. Also dass es in jedem System und natürlich auch in der DDR einen großen Eigensinn gab. Und für mich stehen die Kulturinstitutionen auch für die Möglichkeit der Nische und die Möglichkeit, diesen Eigensinn viel stärker auszuleben, weil auch die SED-Führung natürlich nach den harten 50er Jahren eingesehen hat, die Künstler brauchen mehr Freiraum, die können wir nicht so komplett gängeln.
Es ging also hier, wie man hört, auch um Lichtblicke, etwa auch um westdeutsche Gartendenkmalpfleger, die so Ulrike Lorenz in Weimar sehen wollten, wie man eine historische Landschaft wieder aus dem Wildwuchs rausschälen kann. Und es ging auch um die KZ-Gedenkstättenarbeit. Wir wissen ja, dass in der DDR die Gedenkstätten zur Befestigung des Antifaschismus-Mythos der DDR benutzt wurden. Aber es wurde eben auch viel gesammelt, viel erhalten, viel dokumentiert, wovon man heute noch profitiert.
Unsichtbares Innenleben, unsichtbare Geschichte. Die Klassik Stiftung Weimar hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, bei der es um das Nachleben von DDR-Geschichte in heutigen Kultureinrichtungen ging. Henry Bernhard hat zugehört. Besten Dank für Ihren Bericht. Und nun hören wir Gregor Sander, der die Kulturseiten vom 2. Juni gelesen hat.
Nach einer längeren Pause wird Sophie Reuss mal wieder in der Berliner Volksbühne zu sehen sein. Sie hat sich vorher mit Johanna Adorjan von der Süddeutschen Zeitung zum Interview verabredet und wir erfahren Erstaunliches. Ich begehe die katholischen Feiertage und hole mir am Ostersonntag vor dem Radio stehend die Absolution durch den Papst. Diese Radioabsolution erklärt die gebürtige Österreicherin im Zusammenhang mit dem neuen René Polle-Stück »Mein Gott, Herr Pfarrer«, das Johanna Adorjan so gar nicht an der Volksbühne vermutet hätte. Stücke, die derzeit sonst an der Volksbühne gespielt werden, heißen Sisters, die Monosau oder We are Teens, We are Cute. Da wirkt Mein Gott, Herr Pfarrer irgendwie aus der Zeit gefallen. Überhaupt eine Auseinandersetzung mit dem Christentum, fragt sie die Reuss ratlos, doch die antwortet fröhlich, ja, Ist das nicht schön? Die fetzigen tagesaktuellen Themen, das können gerne die anderen machen. Die Themen, die sozusagen auf der Straße liegen, haben mich noch nie interessiert. Die 22-jährige Londoner Songwriterin Arlo Parks hat nach ihrem gefeierten Debütalbum nun mit My Soft Machine bereits die zweite Platte veröffentlicht, die in der Taz unter der Überschrift »Schwelgerisch beim ewigen Trübsinn« von Stephanie Grimm besprochen wird. Für ihre skizzenhaften Beschreibungen postpubertärer Orientierungslosigkeit findet die britische Künstlerin durchaus stimmige Bilder. Bisweilen mag man sich jedoch wundern, wie wenig wütend das die junge Songwriterin in ihrer Musik macht, so Grimm. Braucht gute Musik also den Willen zur Wut, fragen wir uns verwundert, denn die Taz-Kritikerin moniert weiter. Der handwerklich durchaus solide Soul-Pop wirkt in der Summe etwas zu gleichförmig und weist zudem eine bisweilen irritierende Text-Soundschere auf. Störgeräusche oder Stolperer, eine Vertonung der Abgründe, die sie umtrieben, finden sich in Arlo Parks Musik kaum. Songs über Liebeswirren, Drogenkonsum, ein diffuses Gefühl von Verlorenheit und innerer Erschöpfung kommen geradezu fluffig daher. Kritik dieser Art wird sich von KI-produzierte Popmusik vermutlich nicht stellen müssen. Bisher überwiegt in der Branche auch eher die Angst vor den unendlichen digitalen Liedermachern. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen wir nun aber durchaus Positives, etwa über ein neues Oasis-Album. Nur, dass die Liedtexte und Kompositionen von der britischen Band Breezer stammen. Deren Frontmann Bobby Garrity erklärte jüngst, es sei ganz einfach gewesen, er habe eine KI nur mit A-Cappella-Aufnahmen von Liam füttern müssen. Der ehemalige Oasis-Sänger findet das gut. Auf Twitter nach seiner Meinung zu dem Album gefragt, sagt er, ich klinge mega. Carlotta Brandes erklärt in der FAZ noch weitere Beispiele eines eher spielerischen Umgangs mit der KI. Die amerikanische Sängerin Holly Herndon hat eine eigene Website geschaffen, auf der jeder eine Audiodatei hochladen kann, die dann auf ihre Stimme übertragen wird und am Ende das Holly Herndon-Cover des Songs ausspuckt. Das Projekt heißt Holly Plus. Herndon nennt es liebevoll meinen digitalen Zwilling. Vielleicht könnte man ja so auch inzwischen verstorbene Bandmitglieder ersetzen. Dieses Problem haben neben den Rolling Stones oder Depeche Mode auch die Foo Fighter, die ihren Schlagzeuger Taylor Hawkins im letzten Jahr verloren und in zwei riesigen Abschiedskonzerten betrauerten. Jetzt haben sie mit einem witzigen Video einfach Josh Fries als Nachfolger vorgestellt, was Max Fellmann von der SZ doch ein bisschen zu sehr »The show must go on« ist oder wie er es ausdrückt, vielleicht wäre es ja in beide Richtungen eine Nummer kleiner gegangen. Der Abschied im vergangenen Jahr nicht gar so weltumspannend pathetisch und der Neustart dafür jetzt nicht ganz so Mickey Maus vergnügt? Oder eben ein digitaler Schlagzeuger, nur wie geht man mit dem auf Tournee?
Fragt Gregor Sander nach der Zeitungslektüre vom 2. Juni und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Gute Nacht.